heute Nachmittag ist hier bei uns im Haus eine Taufe. Die evangelische Gemeinschaft Allendorf, Greifenstein Allendorf, wird hier in Zerronge benutzen und eine Taufe durchführen. Die Vorhut an der Technik ist schon da. Herzlich willkommen. Und da ist jetzt ein kleines Problem. Da unten ist jetzt ein geöffnetes Taufbecken mit viel Wasser drin und die Kindergottesdienstmitarbeiterin ist alleine. Das heißt, wir bräuchten jetzt spontan eine Person, die sich einfach an das Taufbecken setzt und dieses dort bewacht. Die Predigt kann man im Internet auch noch nachhören. Wäre es ja schön, wenn jetzt sich noch jemand finden würde, zu sagen, ich pass auf. Super. Danke, Gisela. Okay, jetzt bete ich aber erst noch für die Kinder und dann dürft ihr abziehen. Lieber Vater, wir danken dir, dass du Kinder liebst und gerne bei dir hast. Und Jesus, du sagst, ihnen gehört das Reich. Und jetzt bitten wir dich, dass sie etwas von deinem Reich, von deiner Herrlichkeit verstehen, damit sie bei dir sind. Amen. Stellt euch vor, heute Nacht entsteht unten bei uns in der Heizungsanlage an einem Gasrohr ein kleines Leck. Gas strömt aus. Und dann zündet der Brenner der Heizung. Und morgen früh stehen wir vor den Trümmern unseres Gemeindehauses. Stellt euch vor, wir hätten ab morgen kein Gemeindehaus mehr. Was würden wir tun? Ich meine jetzt nicht Versicherung verständigen, neues Gemeindehaus planen, Bauantrag stellen, Haus wieder aufbauen, das wäre selbstverständlich. Aber wie würde unser Gemeindeleben aussehen, wenn wir kein Haus hätten? Wäre es überhaupt möglich, Gemeinde ohne Haus zu leben, so wie wir es bisher weitergeführt haben? Es gibt hier keine Räume in Heuchelheim, die wir regelmäßig für Gottesdienste nutzen könnten. Vielleicht mal die Mehrzweckhalle, aber nicht ständig. Wäre es möglich, Gemeindeleben ohne dieses Haus hier zu leben? Wie würde das ausschauen? Ich glaube, es wäre möglich, aber es würde ganz anders aussehen. Das finde ich spannend. Wie kann das aussehen? Da brauchen wir eigentlich nur in die Bibel schauen, denn dort können wir lesen, wie das geht, Gemeinde ohne Gemeindehaus. In der Apostelgeschichte und in den ersten Jahrhunderten der Christenheit war das eigentlich das Normale, dass sie kein Gemeindehaus hatten. War gar nicht möglich, in Zeiten der Verfolgung irgendwelche Gemeindehäuser aufzubauen. Man traf sich in Privathäusern. An Pfingsten startete die erste Gemeinde auf den Schlag mit 3000 Leuten. Man muss sich das vorstellen, es gab schon einen kleinen Stamm von etwa 200 und dann kamen von jetzt auf gleich 3000 Menschen dazu. Was für eine Herausforderung, von jetzt auf gleich eine Gemeinde mit über 3000 Menschen zu organisieren. Das heißt, die sind nicht so langsam gewachsen, wo man sagt, naja, dann bauen wir noch ein neues Haus und bauen wir an und bauen noch mal größer. Die waren von jetzt auf gleich über 3000 Menschen. Am Anfang der Kirche hat der Heilige Geist die Gemeinde mit einem enormen Wachstum überrascht und das musste irgendwie bewältigt werden. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, wie sie das gemacht haben. Es heißt, diese 3000 Menschen schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen teil am Abendmahl und am Gebet. Tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Jetzt fragt man sich, wie macht man das mit einer Gruppe von 3000 Menschen, was wir eben gerade gelesen haben. Wie sah das aus, diese gemeinsamen Treffen? Es heißt, gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben, sie waren bei den Leuten angesehen, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und drei Kapitel weiter, die Gemeinde ist inzwischen auf 5000 Menschen angewachsen, heißt es, die Apostel lehrten täglich im Tempel und in den Häusern, dass Jesus der Christus ist. Daraus lassen sich ein paar Kennzeichen ableiten, wie eine Gemeinde funktionieren kann, wenn sie eben kein Haus hat. Das Erste, was mir auffällt, sie unterstellten sich der Lehre der Apostel. Es war die Botschaft von Christus, die diese Gemeinde zusammengehalten hat. Nicht ein Gebäude hat sie verbunden, an dem er sich regelmäßig getroffen hat. Und auch nicht eine Organisationsstruktur, sondern die Lehre von Jesus Christus. Man hat sich also nicht mit einem Haus oder einer Gruppe identifiziert, sondern mit der Botschaft von Christus. Genau genommen mit Christus, mit der Person, um die es geht. Das heißt, über 5000 Menschen fühlen sich miteinander verbunden, weil sie alle an Jesus Christus geglaubt haben. Und die Taufe war das äußere sichtbare Zeichen dafür. Wer getauft war, der gehörte dazu. Das zweite Kennzeichen für eine Gemeinde ohne Haus war, dass sie sich täglich getroffen haben. Das ist für uns unvorstellbar, jeden Tag sich zu treffen. Zunächst im Tempel. Das heißt, gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott. Das wäre dann so unser Plenum, wo alle zusammenkommen. Und dann heißt es, trafen sie sich in den Häusern. Das war die Geburtsstunde der Hauskreise. Schon von Anfang an gab es in der christlichen Gemeinde Hauskreise. Sie gehörten dazu wie Abendmahl, Beten, Bibel. Sie trafen sich zum Abendmahl in den Häusern, nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Das heißt, die haben einfach zusammen gegessen. Und das war eine fröhliche Angelegenheit. Und dieses Essen ging dann ins Abendmahl über. Und das hatten sie ja schon von ihrem Herrn, von Jesus Christus gelernt. Jesus verbrachte auch sehr viel Zeit mit seinen Jüngern und mit den Menschen beim Essen. Gemeinschaft pflegt man in dieser Kultur mit einem gemeinsamen Essen. Und das haben sie zusammen gelebt. Und das war mehr als ein paar Chips auf dem Tisch beim gemeinsamen Bibellesen im Hauskreis. So machen wir das. Ein Hauskreis in der Urgemeinde muss man sich anders vorstellen. Man traf sich also erstmal zum Essen in einem Privathaus. Jeder hat was mitgebracht, es wurde großzügig geteilt und wer nichts hatte, der durfte sogar noch was mit nach Hause nehmen. Beim Essen gab es dann einen fröhlichen Austausch über das, was man den Tag über erlebt hat, was man mit Jesus erlebt hat, ähnlich so wie wir es hier heute Morgen hatten, das war ja auch ein reger Austausch und noch viel länger. So kann man sich das vorstellen. Und dann ging das Essen langsam in das Abendmahl, in die Abendmahlfeier über. Sie beteten zusammen. Das heißt, sie brachten die Nöte und ihre Sorgen und das Schöne alles gemeinsam vor Gott. Es gab eine Lobpreiszeit und dann gab es auch eine Bibelauslegung. Entweder von Aposteln, die durch die Hauskreise oder durch diese Hausgruppen gezogen sind oder auch durch erfahrene Leiter von diesen Hausgemeinden. Und später, als dann eine Verfolgungswelle ausbrach in Jerusalem, konnten sie sich gar nicht mehr im Tempel treffen. Dann war das verboten. Dann spielte sich das Gemeindeleben nur noch in den Häusern ab. Private Häuser ziehen sich durch die ganze Apostelgeschichte. Die allererste Gemeinde, noch vor Pfingsten, traf sich im Obergeschoss eines Hauses, das der Mutter von Johannes Markus gehörte, der das Markus-Evangelium später geschrieben hatte. In Caesarea war es das Haus des Evangelisten Philippus als fester Treffpunkt der Gemeinde. Auch für durchreisende Prediger wie Paulus und seine Begleiter kamen dort vorbei. Propheten wie Agabus gingen aus und ein. In Philippi kennen wir zwei Hausgemeinden. Die Häuser der Geschäftsfrau Lydia, der ersten Christin in Europa, und dann das des Gefängnisdirektors. In Thessalonich traf man sich im Haus des Jason. In Korinth gab es mehrere Hausgemeinden. Aquila und Priscilla, ein kleiner Handwerksbetrieb. Dort wurde Apollos unterrichtet, dort lebte Paulus. Titius Justus hatte sein Haus direkt neben der Synagoge und das war besonders spannend, weil Paulus hat dann mit der Synagoge gebrochen, nachdem sie ihn abgelehnt hatten. Und der Synagogenvorsteher zog auch noch mit aus und hat sich quasi Haus an Haus, am nächsten Haus, dann die christliche Gemeinde gebildet. Paulus berichtet von Stephanas Haus in Korinth, das auch allen sehr gut bekannt war. Und man kann annehmen, dass diese Häuser vermutlich wohlhabenden Leuten gehört haben und deswegen auch etwas größer waren. Es wird berichtet, dass in einem mehrstöckigen Haus während einer langen Predigt jemand aus dem dritten Stock gefallen ist. Also da gab es schon mehrstöckige Häuser damals. Eutychus hieß der junge Mann, der saß am Fenster und Paulus hat abends, die trafen sich abends, morgens musste man ja, tagsüber musste man ja arbeiten. Und Paulus hat lang gepredigt und vielleicht auch nicht so spritzig oder er war zu müde. Jedenfalls lehnte der am Fenster und da gab es keine Scheiben. Dann ist er rausgefallen. Aber er hat es überlebt. Paulus hat ihn wieder zum Leben erweckt. In Ephesus lehrte Paulus öffentlich in den Häusern und es gab Hausgemeinden. Das heißt, es gab Hausgemeinden dort in Ephesus in der Stadt. Und so könnte ich mir das auch vorstellen, Gemeinde ohne Gemeindehaus, dass die Pastoren durch die Hauskreise gehen und dort lehren und auch gleichzeitig immer wieder auch die Hauskreisleiter versammeln und auch dort die Leiter lehren. In den Briefen finden wir immer wieder Grüße an Hausgemeinden. Im Römerbrief, Kapitel 16, werden 4 Hausgemeinden erwähnt. Grüßt Prisca und Aquila, die meine Mitarbeiter im Dienst für Christus gewesen sind. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Haus. Oder grüßt alle aus dem Haus von Aristobul. Oder grüßt die Gläubigen im Haus von Narzissus. Oder gebt weiter meine Grüße an Philologus, Julia, Nereus und die Schwester sowie an Olympas und alle anderen Gläubigen in ihrem Haus. Im Brief an die Kolosser grüßt Paulus die Hausgemeinde einer Frau Nympha und auch im Philemonbrief wird eine Hausgemeinde erwähnt. Also vieles hat sich in den Häusern abgespielt. Michael Green, ein Professor, hat die Missionstätigkeit der ersten Christen erforscht. Und nach seiner Erkenntnis waren Hausgemeinden ein entscheidender Faktor für die Ausbreitung des Christentums. Das heißt, in den Häusern wurde evangelisiert. Und für Michael Green, er sagt, das war die wichtigste Evangelisationsmethode. Sie konnten ja keine großen Versammlungen machen als verfolgte Minderheit. Und diese Verkündigung in den Häusern hatte große Vorteile. Es konnten sich ja immer nur wenig Menschen treffen. Und in solchen kleinen Versammlungen, die wesentlich kleiner waren als das, was hier ist, da war von Anfang an Diskussion und Austausch möglich. Also ich glaube nicht, dass das nur Predigt in Einbahnstraße war, sondern man hat zusammen diskutiert. Und es gab dann auch nicht so lange Predigten und das, was eben da passiert ist, wo es diesen Eutychus aus dem Fenster gehauen hat, das war wohl eher die Ausnahme. Das heißt, es gab nicht diese Trennung von Kanzel und Zuhörer in den Reihen. Man saß zusammen am Tisch oder in einem größeren Wohnraum, eine ungezwungene, lockere Atmosphäre, verbunden mit herzlicher Gastfreundschaft. Das machte diese Art Evangelisation besonders erfolgreich. Es gibt einen Kritiker, der die Christen heftig kritisiert hat, Celsus hieß der, und der hat über die Christen im 2. Jahrhundert geschrieben, in Privathäusern haben die Wollweber und Schuster, die Wäscher und Bauerntölpel ihre Proselyten gemacht, also in Gemeinde ihre Nachfolger gemacht. Das schreibt ein Gegner der Christen, er sagt, die haben die in den Privathäusern gewonnen. Und ein gewisser Clemens, das war Christ, der beschreibt in einer frühchristlichen Schrift, wie das ausgesehen hat. Er schreibt, der Herr des Hauses begrüßte uns und führte uns in einen Raum, der wie ein Theater aufgemacht war und sehr schön ausgebaut war. Dort fanden wir ziemlich viele Leute, die auf uns warteten. Sie waren während der Nacht gekommen und bald war das Gespräch in vollem Gange. Häuser mit Großfamilien, Sklaven hatten in der Antike eine besondere gesellschaftliche Rolle. Und eine Besonderheit waren die sogenannten Amici, vertrauenswürdige Freunde. Also jedes Haus hatte sozusagen so Hausfreunde, also jede Hausgemeinschaft pflegte enge Freundschaften zu den Freunden des Hauses. Und das waren gute Freunde, die regelmäßig in diesem Haus ein- und ausgingen. Und jetzt muss man sich vorstellen, kam ein Haus zum Glauben, war es selbstverständlich, dass die Freunde dieses Hauses auch zu den Versammlungen eingeladen wurden und auch den christlichen Glauben kennengelernt hatten. Daraus wird erkennbar, Hausgemeinden am Anfang der Christenheit waren keine geschlossenen Clubs, wo man die Fenster und die Türen verschlossen hat und sich versteckt hat, sondern es waren von Anfang an offene Hausgemeinden. Nicht so, wie wir das erkennen, Hauskreise, die eher so geschlossen sind oder Bibelstunden für Insider, sondern offene Häuser, zu denen befreundete Nichtchristen selbstverständlich eingeladen wurden. Das war nach Michael Green die wesentliche Evangelisationsmethode der ersten Christen. Das heißt, obwohl sie keine Häuser hatten, keine Versammlungsstätten, breitete sich das Christentum in den ersten 2-3 Jahrhunderten rasant aus. Und ein wesentlicher Faktor waren Hausgemeinden. Und sehr interessant ist dann, wenn wir die weitere Entwicklung in der Kirchengeschichte anschauen, als man dann Kirchen bauen konnte und das Christentum Staatsreligion wurde, hat diese Dynamik nachgelassen. Sehr eigenartig. Daraus könnten wir jetzt überspitzt schließen, Gemeindehäuser, Kirchen können auch Gebäude, können Gemeindewachstum behindern. Denn offensichtlich kann sich das Christentum ohne Häuser schneller ausbreiten. Denken wir nur an China. Rasantes Gemeindewachstum. Die können gar nicht so viele Häuser bauen, wie sich da Gemeinden bilden, Hausgemeinden. Jetzt muss aber keiner heimlich runtergehen, da unten die Gasleitung ansägen, dass das Haus in die Luft fliegt. Wir dürfen uns an diesem Haus freuen. Aber ich denke, wir sollten das Prinzip verstehen. dann können wir uns auch an diesem Gemeindehaus erfreuen. Die Frage ist, was ist Gemeinde? An was denkst du, wenn du sagst, ich gehe jetzt in die Gemeinde oder ich gehöre zur evangelischen Gemeinschaft in Heuchlan? Was meinst du damit, wenn du sagst, ich gehöre zur Gemeinde? Meinst du das Haus? Ich erwische mich dabei, wenn ich dann zu Ingrid sage, ich gehe mal schnell in die Gemeinde, dann meine ich hier das Haus. Wie geht's euch, wenn ihr sagt, ich gehe in die Gemeinde? Gehst du zu einem Haus oder gehst du zu einer Gruppe? Was ist für dich die evangelische Gemeinschaft? Ist es ein Haus? Ist es eine Organisation? Gemeinde, das sind Menschen. Gemeinde ist nicht Gebäude, ist nicht Organisation. Gemeinde sind Menschen. Gemeindeleben sind nicht Veranstaltungen, sondern Beziehungen. Gemeinde ist Beziehung. So beschreibt die Bibel Gemeinde. Das heißt, wir zusammen sind Gemeinde. Wir gehen nicht in die Gemeinde, weil wir können ja nicht in uns hineingehen. Wir selbst sind Gemeinde. So kann niemand, wenn man sagen, komm in die Gemeinde, dann heißt das nicht, komm in das Haus, sondern komm in unsere Gemeinschaft. Komm in unsere Beziehung. Wir denken bei Gemeinde gewöhnlich an Veranstaltungen. Wir denken daran, dass wir schöne Veranstaltungen machen, dass wir Gäste dazu einladen und das möglichst attraktiv machen. Was dann die Gäste konsumieren. Das ist eine Konsumentenhaltung, eine Veranstaltungsdenken. Aber ist das Gemeinde, wie es die Bibel beschreibt? Die Bibel beschreibt das anders. Gemeinde, das sind Menschen. Das griechische Wort Ekklesia heißt ganz einfach Versammlung. Menschen haben sich versammelt. Gemeinde ist eine Versammlung von Gläubigen. In Privathäusern haben sich Menschen versammelt und der gemeinsame Glaube hat sie verbunden. Die Menschen haben sich getroffen, um das Leben und ihren Glauben zu teilen. Sie haben zusammen gegessen, Abendmahl gefeiert. Sie haben erzählt von ihren Erfahrungen, von ihren Schwierigkeiten. Sie haben füreinander gebetet, Gott mit Liedern angebetet. Die Bibel beschreibt Gemeinde als Familie. Das ist ein starkes Bild. Gemeinde ist Familie. Und es ist ja auch so, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen, dann werden wir zu Kindern Gottes. Dann haben wir plötzlich ganz viele Geschwister und einen Vater im Himmel. Wir sind Geschwister. Und das Leben von Geschwistern spielt sich in der Regel in Familien ab. Wie lebt eine Familie? In der Regel in einer kleinen, überschaubaren Gruppe in einem Haus. Gelegentlich gibt es mal die größeren Familientreffen, dann muss man auch schon mal Räume anmieten. Aber das normale Familienleben spielt sich in einer kleinen, überschaubaren Gruppe in der Regel am Tisch, am Küchentisch statt oder am Wohnzimmertisch. Es gibt keine Veranstaltung oder macht ihr Veranstaltungen in euren Familien? Höchstens Familienfeiern, aber das ist auch keine Veranstaltung in dem Sinn, sondern schöne Feiern. In der Regel trifft man sich beim Essen, tauscht sich dabei aus. Was ist der Unterschied zwischen Organisation und Familie? Organisationen bieten Programme an für unterschiedliche Gruppen. Und diese Programme werden dann konsumiert. Familien, da kümmert man sich umeinander. In Familien wird das Leben geteilt. Genauso wird das Leben der ersten Gemeinden beschrieben. Sie trafen sich zum Abendmahl in den Häusern, nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Das heißt, die Versammlungen der ersten Christen waren keine Veranstaltungen. Man traf sich, um Gemeinschaft zu haben, um Beziehung zu leben. Gemeinschaft beim Essen, beim Abendmahl, beim Gebet. Man hörte gemeinsam auf die Auslegung der Apostel. Propheten teilten ihre Eindrücke mit. Sie lobten Gott gemeinsam mit Liedern und Gebeten. Und dazu wurden auch die Freunde des Hauses eingeladen. Und sind von diesen Freunden, welche zum Glauben gekommen, haben die in ihren Häusern Gemeinden gebildet, Hausgemeinden. Ein wesentliches Kennzeichen war Beziehung, Gemeinschaft. Michael Green schreibt, die Gemeinschaft der ersten Christen hatte eine enorme Anziehungskraft. Und das Besondere dieser Gemeinschaften war, dass sie Grenzen überwunden hatten. Da trafen sich Menschen aus unterschiedlichsten Völkern. Das Römische Reich war ja multikulturell. Es gab keine Unterschiede zwischen diesen Ethnien. Keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, zwischen Freien und Sklaven. Gebildete, Ungebildete, alle saßen an einem Tisch zusammen. Und man sorgte füreinander. Tertullian war ein christlicher Schriftsteller im 2. Jahrhundert. Er schreibt über Gemeinde: Wir sind ein Herz und eine Seele und teilen unsere irdischen Güter untereinander. Wir haben alles gemeinsam, außer den Frauen. Und etwas scharf bemerkt er hinzu, dass daran hätten sich die Heiden am liebsten beteiligt. Also er sagt, die Heiden wären auch schon gerne hier in dieser Gemeinde, aber vor allem mit den Frauen und so. Aber daran wird deutlich, die Heiden haben das sehr wohl wahrgenommen, wie die Christen gelebt haben, ihre Gemeinschaft. Und das hatte eine Anziehungskraft. Für was dankt Paulus oft in seinen Briefen, wenn er an die Gemeinden schreibt? Er dankt nicht für die schönen Veranstaltungen und Gottesdienste. Er schreibt zum Beispiel an die Thessalonicher: Wir erinnern uns vor Gott, unserem Vater, immer wieder an eure Tat, an euer tatkräftiges Glaubensleben, eure aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet ist. Paulus lobt also den gelebten Glauben, den tatkräftigen Glauben, die aufopfernde Liebe zueinander und die unerschütterliche Hoffnung. Und in Philippern bescheinigt Paulus in Kapitel 2 über ihr Gemeindeleben Ermutigung in Verbindung mit Jesus Christus, Tröstung, die aus der Liebe kommt, Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, Barmherzigkeit und Mitgefühl. Wenn man das so anschaut, merkt man, das ist Beziehung. Gemeinde, das ist Beziehung. Das sind Menschen, die ihr Leben teilen und die Nichtchristen in diese Beziehung einladen, das mitzuerleben. Was könnte diese Sicht von Gemeinde für uns jetzt als Gemeinde bedeuten? Wir brauchen zentrale Veranstaltungen und wenn wir diese Räume schon haben, sollten wir sie auch dafür nutzen. Den wöchentlichen Gottesdienst, um gemeinsam Gott zu loben und auf Gottes Wort zu hören. Aber wir merken selbst, dass ab einer gewissen Größe tiefe Beziehungen nicht mehr lebbar sind in so einer großen Gottesdienstgemeinschaft. Und dazu braucht es eben dann diese Kleingruppen. Und ich sage jetzt bewusst nicht Hauskreise, weil wir bei Hauskreisen sofort an bestimmte Programme denken oder ein bestimmtes Modell vor Augen haben. Kleingruppen können auch ganz anders laufen. Wichtig ist, dass sich eine kleine Gruppe von Christen regelmäßig trifft. Man muss sich nicht in den Häusern treffen. Wir haben Kleingruppen, die treffen sich auch hier im Haus. Das geht auch. Oder im Rustico zum Männerstammtisch. Oder gemeinsam beim Sport, auch das wäre denkbar. Kleingruppen können auf bestimmte Typen hin ausgerichtet sein. Zum Beispiel Geschäftsleute, die sich einmal die Woche zum Gebetsfrühstück im Büro treffen. Oder Frauen am Nachmittag zum Strickcafé. Auch das haben wir hier bei uns in der Gemeinde. Wie wäre das, wenn sich in unserer Gemeinde Christen zusammentun, um gemeinsam ihren Glauben zu leben und gemeinsam im Glauben zu wachsen? Dass sie sagen, wir wollen uns regelmäßig treffen, um im Glauben zu wachsen. Dass sie sich bei diesen Treffen ganz ehrlich erzählen, was sie mit Jesus erleben. Auch ihre Niederlagen, ihre Schwierigkeiten, ihre Sorgen, ihre Probleme. Dass sie dann füreinander beten. Dass sie um prophetische Eindrücke bitten und sich gegenseitig segnen. Mich beeindruckt, was Paulus hier in Kapitel 2 im Philipperbrief schreibt über die Christen. Ermutigung in Verbindung mit Christus. Tröstung, die aus der Liebe kommt. Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Barmherzigkeit und Mitgefühl. Das könnte so ein Programm sein für solche Kleingruppen. Ermutigung in Verbindung mit Christus. Das heißt, die Lebensfragen, die Probleme, die Erlebnisse werden mit Christus und seinem Wort in Verbindung gebracht. Ermutigung in Verbindung mit Christus. Tröstung, die aus der Liebe kommt. Echter Trost aus tiefem Mitgefühl. Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Kleingruppen geben dem Heiligen Geist Raum. Man geht barmherzig und mitfühlend miteinander um. Und das ist das Klima, wo Menschen im Glauben wachsen können. Und das ist das Ziel von Kleingruppen. Menschen sollen im Glauben wachsen. Und stellt euch vor, da trifft sich so eine Kleingruppe, teilt ihren Glauben, kommt im Glauben weiter. Und jetzt fängt diese Gruppe an, dafür zu beten, wen sie noch in diese Gruppe einladen können, aus ihrem Umfeld. Sie fangen an zu beten und fragen Jesus, welche unserer Freundinnen und Freunden sollten wir in diese Gruppe einladen? Und stellt euch vor, Jesus legt euch Menschen ans Herz, die ihr einladen sollt. Und ihr versucht, Gelegenheiten zu finden, diese Menschen in diese Kleingruppe einzuführen und einzuladen. Diese Treffen würden dann nicht wie klassischer Hauskreis aussehen, wo man sich trifft, um einen bestimmten Abschnitt aus der Bibel zu lesen. Es wäre eher so das, was Paulus hier beschreibt. Dass man das Leben teilt, dass man zusammen isst, feiert, etwas unternimmt und dann das Leben teilt und das Ganze mit Christus in Verbindung bringt. Man redet aus dem persönlichen Leben, von Problemen und Schwierigkeiten, von Erfolgen, schönen Erfahrungen und bringt das mit Christus und der Bibel in Verbindung. So kann man ganz natürlich mit Nichtchristen über den christlichen Glauben ins Gespräch kommen. Ich stelle mir vor, so haben die ersten Christen evangelisiert. Gemeinde, das waren missionarische Kleingruppen. Und wenn eine Kleingruppe größer wurde und gewachsen ist, dann wurde sie halt geteilt. Und so hat sich das Ganze dann multipliziert. So sind die Gemeinden in den ersten Jahrhunderten gewachsen Und ich glaube, das könnte auch im 21. Jahrhundert funktionieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das auch unter uns so entstehen würde, dass sich Leute zusammentun und sagen, so möchten wir Kleingruppe leben. So möchten wir gemeinsam den Glauben leben. Und es gibt schon einige Gruppen hier unter uns. Oder wenn sich Hauskreise, die schon lange gemeinsam unterwegs sind, öffnen für ihre Freunde. Sprecht mich an, wenn ihr in diese Richtung aufbrechen wollt. Und all diejenigen, die noch keine Kleingruppe haben, sprecht mich an, wir finden eine Gruppe, die zu euch passt, wo ihr hingehen könntet. Und dann lasst uns gemeinsam überlegen, wie kann das aussehen? Wie können solche Kleingruppen gestaltet werden? Das war meine andere Sicht von Gemeinde. Ich bin gespannt, wie eure Sicht zu dieser Sicht von Gemeinde aussieht. Und würde mich freuen, wenn wir darüber auch im Gespräch bleiben und weiterkommen. Amen.